Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, mittlerweile die Nummer 15 und wir sind im August 2025 und die neue Saison liegt vor uns und es handelt sich dabei nicht um irgendeine Saison, sondern um eine für unseren geliebten VfL Wolfsburg ganz besondere Saison, denn der Verein wird 80 Jahre und diese Jubiläumssaison soll und wird uns hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben und wir hier bei Hinter der Rückennummer gemeinsam mit dem Wölferadio und dem VfL Wolfsburg haben uns überlegt, dass wir hier auch einen kleinen Beitrag leisten, der diesem großen Jubiläum so ein bisschen gerecht wird. Und so haben wir uns überlegt, dass wir neben den Spielerinnen unserer Frauenmannschaft und den Spielern unserer Herrenmannschaft uns noch ein paar Gäste einladen. Und der erste dieser Art von Gäste, der sitzt mir jetzt hier gegenüber, denn es handelt sich um unsere VfL Wolfsburg Legends, um unsere Legenden, um ja, Spieler, die wirklich an diesem Erfolg und an diesem Weg des VfL Wolfsburg auf dem Rasen mitgewirkt haben. Und heute habe ich hier jemanden vor mir sitzen, der auf dem Rasen einen großen Anteil hatte, aber der eben auch darüber hinaus dem Verein erhalten geblieben ist und jetzt schon eine unglaublich lange Zeit für den VfL Wolfsburg tätig ist. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Es ist unser Fanbeauftragter und er hatte ganz kurz mal die Nummer 6, aber meistens die Nummer 8 im Trikot unserer VfL Wolfsburg Legenden. Und damit begrüße ich ganz herzlich Holger Balli bei Wanz. Hallo.
Ja, vielen Dank, Volker. Und ja, es ist mir echt eine Ehre, heute hier als Erster der neuen Saison hier zu sitzen mit dir und ein bisschen was im Jubiläumsjahr zu erzählen.
Es gibt sehr, sehr, sehr viel natürlich zu erfahren bei dir, weil du in dieser Zeit gespielt hast beim VfL Wolfsburg, die jetzt wirklich schon ganz schön weit zurückliegt, wo das auch alles noch anders war. Und genau da möchte ich ein bisschen mit dir eintauchen, anlässlich dieses Jubiläums. Aber wir fangen, wie das immer so bei mir Thema ist, wir fangen natürlich ganz, ganz vorne an. Du bist geboren am 7. September 1967 im schönen Mölln. Mölln, für alle, die das nicht wissen, Kreis Lauenburg, ungefähr 30 Kilometer südlich von Lübeck und 50 Kilometer nach Hamburg City. Und dort bist du geboren und aufgewachsen. Erzähl uns ein bisschen was über deine Kindheit in Mölln.
Ja, ich habe tatsächlich, bin ich gebürtiger Schleswig-Holsteiner, bin 19 Jahre lang in Mölln groß geworden, habe tatsächlich mit 5 Jahren das Fußballspielen angefangen. Wie soll das anders sein? Mein Vater war selber Fußballer, hat es dann zwar auch nur in Anführungsstrichen bis zur 5. Liga gebracht oder teilweise sogar bis zur 4. Damals waren die Ligen ja noch ein bisschen anders aufgeteilt. Ja, und somit bin ich dann irgendwann herangewachsen und ja, bis zum 19. Lebensjahr war ich tatsächlich in meiner kleinen Heimatstadt in Schleswig-Holstein im Kreis Herzogtum Lauenburg wohnhaft.
Aber Mölln allgemein, ich meine, das ist eine Kleinstadt, 20.000 Einwohner, glaube ich, irgendwie so, aber wunderschön gelegen, umgeben von Seen wie Plönersee und auch dieser ganzen Landschaft um Ratzeburg und so. Wie ist deine Kindheit, also Schulzeiten und so? War das einfach so, wie man sich es wirklich vorstellt, oben im Norden und viel, viel draußen, viel Fußball unterm Arm und viel Freunde? Oder wie ist es gewesen?
Ja, so wie die frühere Zeit halt war. Als Kind ist man dann auch irgendwann aus der Schule gekommen, hat erstmal den Ranzen an die Seite gepackt, ist irgendwo nach draußen gegangen. Bei mir war es dann irgendwann auch oder relativ zu Anfang gleich der Fußball. Es gab damals Bolzplätze ohne Ende. Es wurden Mannschaften gebildet. Ich habe auch teilweise auch dann in dem Zeitraum schon gegen ältere Mitschüler gespielt und das hat mir wahrscheinlich auch nachher weitergeholfen. Ja, Grundschule in Mölln, Luftlinie 2 Kilometer vom Elternhaus entfernt. Mit Kollegen oder mit Mitschülern auf dem Fahrrad zur Schule und ja, mittags nach Hause, Mittagessen und dann, wie gesagt, stand erstmal eher der Sport oder Freizeit auf dem Plan, als die Schulaufgaben zu machen. Das war immer später der Fall. Wenn es dann draußen vielleicht auch mal im Winter ein bisschen eher dunkel wurde, dann wurden dann die Hausaufgaben gemacht. Zuerst ging es raus und meistens dann halt auf dem Bolzplatz.
Du sagtest gerade, Papa auch Fußballer, bis hoch zur 4. Liga gespielt, was ja dann wirklich schon beachtlich und erstaunlich ist. Was haben deine Eltern gemacht, wenn ich fragen darf, so beruflich?
Ja, mein Vater hat im Einzelhandel gearbeitet, war Leiter eines Einzelhandelsbetriebes, kaufmännischer Angestellter war sozusagen, aber Leiter des Geschäfts einer Filiale, die direkt in der Mölner City war. Und meine Mutter hat auch im Einzelhandel gearbeitet, hat sich aber auch zum größten Teil um uns Kinder, wie es früher halt so der Fall war, gekümmert, aber wo wir dann ein bisschen größer waren, dann halt auch wieder berufstätig gewesen und Ja, so ging die Zeit dann rum in Mölln.
Du hast ja Geschwister, du hast noch eine Schwester.
Ja, meine Schwester und mein Schwager wohnen tatsächlich nach wie vor noch in Mölln.
Okay, und deine Schwester ist älter oder jünger?
Meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich, okay. Hat dann immer auf den kleinen Bruder aufgepasst. Und wo ich dann ein bisschen herangewachsen bin, habe ich eher auf meine Schwester aufgepasst.
Ja, das wollte ich gerade fragen,
wo
sich das irgendwann umgedreht hat.
Wo dann in der Pubertät die Jungs auf einmal bei uns ins Haus strömten, habe ich dann immer schon gesagt, hier, ne, das ist meine Schwester so. Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Ich bin auch froh, dass meine Schwester und mein Schwager nach wie vor in Mölln wohnen, weil meine Mutter lebt zum Glück noch. Mein Vater ist leider verstorben 2019. Und die kümmert sich dann halt auch um meine Mutter mit Einkaufen und Ähnlichem. Und da bin ich froh, dass ich die Unterstützung halt in der Familie habe.
Ja, das heißt, der Kontakt nach Mölln ist dementsprechend dann auch bei dir noch ganz dicht da und du bist auch oft da oder öfter mal da, wenn es sich einrichten lässt.
Also wenn es irgendwie die Zeit hergibt, es ist natürlich jetzt in meinem Job, den ich mache, ein bisschen problematisch mit den Wochenenden, aber Klar. Wir sehen halt zu, dass wir halt irgendwo auch regelmäßig nach Mölln fahren und zudem ja auch meine größere Tochter im Endeffekt noch in Lübeck wohnt, versuchen wir alles miteinander zu verbinden an einem Wochenende und das ist dann immer etwas größeres Familienzusammenkommen.
Und wie ist es mit Freunden aus der damaligen Zeit, aus der Jugend, aus der Kindheit? Gibt es da noch Kontakte? Hast du da noch Leute, mit denen du dich treffen kannst oder die du siehst, außer vielleicht oder vielleicht mal ein Klassentreffen oder sowas? Das gibt es ja dann auch mal.
Also direkten Kontakt jetzt auch so mit ehemaligen Mitspielern oder Ähnlichen oder Freunden von damals, mit denen ich dann auch auf Bolzplätzen unterwegs war, habe ich so in der Form nicht. Interessanterweise gab es dann irgendwann vor 7, 8 Jahren gab es mal tatsächlich ein Klassentreffen ich meine, es war das 50-Jährige zur Einschulung. Oder ja, ich meine 50 war es.
Okay.
Und wir haben ein Grundschulklassentreffen gehabt, das jetzt auch irgendwie regelmäßig stattfindet. Also so mal so alle 2 Jahre, alle 3 Jahre treffen wir uns da. Und das ist natürlich immer super interessant, wenn man dann halt in der Heimat ist und da relativ viele Leute, also mindestens 20 sind wir da immer, die da zusammenkommen. Und das ist natürlich immer super spaßig.
Aber da bist du auch dann interessiert dran und bist auch dabei.
Irgendwie. Ich sehe es zu. Wie gesagt, ich habe zweimal jetzt da teilgenommen. Die Treffen haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 4-mal stattgefunden, aber ein Großteil meiner Grundschulkollegen von damals, die wohnen halt auch noch in Mölln und Umgebung. Für die ist es ein bisschen leichter, jetzt am Freitagabend oder am Samstagabend irgendwie mal am Start zu sein. Aber wie gesagt, ich habe das, dadurch habe ich noch ein bisschen Kontakt auch zu ehemaligen Mitschülern und unter den ehemaligen Mitschülern sind auch ehemalige Mitspieler von mir aus der Jugendzeit.
Ach, cool. Ach ja.
Und von daher trifft man sich
ja
in dem Bereich.
Okay, und du sagst, du bist 19 in Mölln geblieben. Wie war das denn? Du hast beim Möllner SV gespielt, ja nun. Jetzt keine große Adresse, ne? Grüße gehen raus an alle. Ja, dort gibt es den Verein noch?
Ja, es gibt den Verein tatsächlich noch, aber so wie das jetzt bei vielen Vereinen, die in der Größenordnung halt am Start sind, dass sie dann halt auch schon mittlerweile eine Spielgemeinschaft haben mit dem Breitenfelder SV, die früher zu meiner Zeit tatsächlich immer noch die ärgsten Rivalen waren und Konkurrenten waren. Ist das schon erstaunlich, dass die jetzt zusammen eine Spielgemeinschaft haben. Was natürlich hauptsächlich im Jugendbereich passiert, damit halt die Mannschaften auch zusammenkommen. Und ich habe tatsächlich bis zu meinem 19. Lebensjahr, tatsächlich in meinem ersten Herrenjahr, tatsächlich noch in Mölln gespielt, in der 8. Liga.
Ja, krass.
Bezirksklasse Süd.
Bezirksklasse Süd, 8. Liga, Möllner SV bis 1987. Wie war denn der Plan für dich? Also ich meine, das ist ja nicht unbedingt jetzt so, dass man davon ausgehen kann, dass daraus eine Profifußballkarriere wird. Das heißt, was war deine Aussicht beruflich zu der Zeit?
Also beruflich war ich eigentlich schon mit 16 Jahren auf dem Trichter, ich will unbedingt Fußballprofi werden. Okay. Ich hatte damals auch tatsächlich, ich war der einzige Kreisligaspieler für Schleswig-Holstein, der bei den deutschen Meisterschaften in Duisburg war. Wir haben einen Top-Jahrgang damals in Schleswig-Holstein gehabt, haben, glaube ich, in dem Turnier haben wir den 6. Platz erreicht. Das war für Schleswig-Holstein eine Sensation damals. Klar gab es der Spieler vom VfB Lübeck oder von Holstein Kiel, vom VfB Kiel, klar. VfR Neumünster. Die haben alle 2 Klassen höher. Die Spieler, die dort aktiv waren, alle 2 Klassen höher gespielt als ich. Und ich wollte unbedingt dahin in diesem Bereich. Habe natürlich auch neben dem eigentlichen Training, was ich in Mölln hatte als Jugendspieler, mich auch weiterhin noch in anderen Bereichen dann irgendwie versucht. Ich habe dann tatsächlich, weil mir alles auch sportlich zu wenig war, habe ich mit dem Kegeln tatsächlich angefangen. Da wird jetzt wahrscheinlich jeder lachen, aber wer jetzt mal so 100 Wurf oder 200 Wurf an so einem Freitagabend gemacht hat, der weiß, dass das eine völlig andere Bewegung ist als Fußballspielen. Und dann, wie gesagt, bin ich durch den Sprung Landesauswahl Schleswig-Holstein, ist der Hamburger Sportverein auf mich aufmerksam geworden. Und eigentlich wollte der HSV mich eigentlich schon auch in A-Jugendzeiten haben. Mhm. Meine Eltern hatten da ein bisschen was gegen, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch auf dem Gymnasium war. Ich war in der 10. Klasse. Das hätte natürlich alles bedeutet in dem Moment Schulwechsel. Und da stand es, wie das so ist, wenn man 16 ist oder 17 ist. Da sind manche andere Dinge auch wichtiger als die Schule. Und da stand ich immer so ein bisschen auf der Kippe. Und meine Eltern hatten natürlich auch das Sagen über mich sozusagen.
Klar.
Und ja, selbst die Option mit täglich abgeholt werden zum Training nach Hamburg, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Option. Meine Eltern haben dann mir gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das kannst du machen, wenn du erwachsen bist. Ich war aber tatsächlich, als ich dann in den Herrenbereich in Mölln gewechselt bin, hatte ich einen Trainer damals, Peter Matulat. Der hat mir vor der Saison, bevor ich dann überhaupt auf die Idee kam, zu irgendeinem Landesligisten oder Verbandsligisten in der Umgebung, also möglicherweise auch nach Lübeck zu wechseln,
ja, eben.
Hat er gesagt, pass auf, ich habe Kontakte zu Werder Bremen und wenn du wirklich so gut bist, auch im Herrenbereich, dann fahren wir da einfach hin zum Probetraining.
Okay.
Und selbst, also das hat er tatsächlich in dem ersten Herrenjahr, muss man sich mal vorstellen, ich habe als defensiver Mittelfeldspieler in der Klasse, in der Liga da 26 Tore gemacht.
Werder Bremen zu der Zeit, Top of the Pops, mit Meisterschaft, mit Rehagel, mit den ganzen, also mit den Spielern, wo heute noch jeder Werder-Fan mit der Zunge schnalzt. Ich meine, also einfach das Team, was sich richtig ins Gedächtnis gebrannt hat. So,
genau,
so
das war der Profibereich, aber ich war halt im Amateurbereich zum Probetraining dann. Trainer damals der zweiten Mannschaft war Karl-Heinz Kamp, der ja auch jahrelang der Co-Trainer von Otto Rehagel war. Ich habe ein Training mitgemacht in Bremen und die haben dann, ich glaube, am nächsten Tag oder direkt nach dem Training haben sie gesagt, wir wollen dich haben.
Echt?
Ich bin mit dem damaligen Trainer von mir wieder nach Hause gefahren, habe gesagt, ich kann jetzt unmöglich sagen, ich gehe jetzt nach Bremen in die dritte Liga. Ich sage, ich muss da mal erstmal ein paar Tage drüber nachdenken und ich, wie gesagt, ich war ja dann zu dem Zeitpunkt auch volljährig, ich konnte mich über mich selber entscheiden und ich habe mir dann ein bisschen Bedenkzeit erbeten darüber. Und dann muss natürlich irgendwie der HSV tatsächlich nochmal davon Wind bekommen haben, dass ich in Bremen zum Probetraining war und kam dann praktisch in der kommenden Woche da drauf, kam der Anruf aus Hamburg, ob ich nicht mal eine Woche zum Probetraining kommen will. Der HSV hat damals mit der Amateurmannschaft in der 4. Liga gespielt.
Genau, und das war mit Gerd Volker Schock, der war da derjenige, der dich dann da quasi gefunden hat.
Genau, das war immer noch Gerd Volker Schock, der mich auch in der A-Jugend schon gesehen hatte und mich unbedingt in die Jugendabteilung des Hamburger Sportvereins holen wollte. Der war dann zu dem Zeitpunkt Amateurtrainer des HSV. Und ich bin dann eine Woche zum Probetraining gefahren. Also da war es nicht nur ein Tag, sondern eine ganze Woche. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich 2 Wochen später einen Vertrag vorliegen hatte für den Amateurbereich. Und da musste ich dann auch nicht so großartig überlegen, weil ich war damals tatsächlich auch in meinem Abschlussjahrgang auf dem Gymnasium und musste täglich eigentlich von Mölln nach Ratzeburg. Bin dann ich war in Ratzeburg auf dem Gymnasium, musste dann wieder nach Hause, habe irgendwie in irgendeiner Form auf die Schnelle meine Hausaufgaben erledigt und bin nachmittags dann halt mit dem eigenen Auto damals fast viermal die Woche zum Training nach Hamburg.
50 Kilometer irgendwie knapp,
50
ne?
55 Kilometer.
Oder so. Ne?
Ja, genau. Und abends wieder zurück. Und das war schon eine anstrengende Zeit.
Das glaube ich. Das heißt, du hast in der Anfangszeit zumindest dann noch Schule zu Ende gemacht, hast noch in Mölln gewohnt, bist dann irgendwann nach Hamburg gezogen oder wie war das?
Genau, ich habe die Schule beendet dann. Bin dann praktisch mit Saisonbeginn das ist ein Jahres, dass ich gependelt bin zu der übernächsten Saison. Im zweiten Jahr bin ich dann tatsächlich nach Hamburg gezogen. in eine Wohngemeinschaft. Ich habe damals tatsächlich mit Thorsten Kohn, der ja auch hier beim VfL immer noch im Trainer, Co-Trainerbereich tätig ist.
Okay.
Und mit Nils Bahr damals in der Dreier-WG gewohnt, in der Nähe vom Horner Kreisel.
Alles klar. Was und Iggy Pop, David Bowie und Lou Reed in Berlin wart ihr in Hamburg?
So ungefähr, ja. Wir waren, das war schon ein tolles Jahr, was wir da hatten. Natürlich, wenn man so jung ist und dann die ein oder anderen Flausen noch im Kopf hat. Das war schon eine Dreier-Kombo, die sich da gefunden hatte. Wir haben uns super verstanden und hatten eine tolle Zeit also gemeinsam.
Ja, okay. Das ist dann HSV Amateure. Das heißt, große Volksparkstadion, ihr spielt dann irgendwo nebenbei. Welche Liga ist das dann gewesen, wo ihr da gespielt habt?
Ja, wir haben tatsächlich vierte Liga gespielt, also im Hamburger Umfeld sozusagen. Und haben tatsächlich auch im ersten Jahr es nicht geschafft, mit dieser Mannschaft, die wir hatten, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen. Was eigentlich schon eine riesen Enttäuschung war, weil wir hatten damals auch Spieler dabei, ältere Spieler dabei, es war nicht nur eine U23, die wir da hatten, waren erfahrene Spieler dabei und konnten uns trotzdem in der Hamburger Verbandsliga nicht durchsetzen. Aber im zweiten Jahr hat es dann geklappt. Okay. Also dann sind wir in die Aufstiegsrunde gekommen und haben da souverän dann den Sprung in die dritte Liga geschafft. Also das war dann praktisch mein zweites Jahr in Hamburg.
Ja, cool. Es gibt noch eine Geschichte, gleich zu Beginn wahrscheinlich hat das stattgefunden, da seid ihr irgendwie nach Leningrad gefahren.
Also ich meine, das war im zweiten Jahr und ich war ich war in der Hamburger Amateurauswahl und wir sind dann wirklich mit der Hamburger Amateurauswahl damals zum Turnier nach Leningrad gereist.
Wie ist das? Ich meine, du kommst aus Mölln, hast den Traum, ja, Bundesliga-Profi zu werden, bist jetzt beim HSV bei den Amateuren gelandet. Das heißt also, es gibt so ein bisschen die Chance darauf, Werder Bremen, so eine Trainingsgeschichte, das sind ja alles so Indikatoren, die da so ein bisschen hinzeigen, dass das vielleicht gar nicht so unmöglich scheint. Und jetzt bist du mit einer Auswahl aus Hamburg irgendwie in Leningrad und spielst da Fußball irgendwie. Wie kann ich mir das vorstellen? War das so fremd, wie ich mir das vorstelle, oder war das so besonders oder war es ganz,
Party? Es war wirklich absolut besonders. Vor allem das Besondere war, dass wir tatsächlich damals mit dem ersten FC Magdeburg auf einer Etage in dem Hotel gewohnt haben.
Oh, krass.
Und es war ja halt vor der Wende noch.
Vom Aufhören, ja, klar.
Ich meine, jetzt kann man das ja auch so mal rauslassen. Wir hatten da super Kontakt da oben mit Achim Streich damals noch, muss gerade überlegen, also es waren noch ein paar namhafte Spieler dabei, Maxe Steinbach. Wir haben eine super Zeit da gehabt, gemeinsam. Wir haben auf dem Zimmer getrunken, haben irgendwie Krimsekt getrunken. Ne? Also, gehört sich nicht als Sportler, aber das war dann wirklich halt da oben, war es eher so eine halbe Partyzone. Wir haben da ein Turnier mitgespielt, bei dem wir gut ausgesehen haben. Haben wir aber, glaube ich, tatsächlich auch, sind wir trotzdem nur Letzter geworden, weil das waren alles Profimannschaften, die da gespielt haben. Zenit Leningrad war im Endeffekt eine Kombo, die hat da in Russland alles damals irgendwie an die Wand gespielt. Okay. Und da hatten wir natürlich kaum eine Chance. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir tatsächlich nur 2-0 verloren in dem Spiel. Die haben, glaube ich, sogar europäisch gespielt. Wir halt mit einer Amateurauswahl, hauptsächlich Spieler aus dritter und vierter Liga. Ich meine, ich glaube sogar hauptsächlich Spieler aus vierter Liga. Weil Hamburg hatte dann auch, glaube ich, nicht großartig Mannschaften in der dritten Liga zu der Zeit. Und das war schon eine tolle Erfahrung, die man da
als Junge. Wie lange seid ihr da gewesen? War das?
Ich meine, eine gute Woche.
Okay.
Eine gute Woche waren wir da und hatten, glaube ich, 3 Spiele. Und das war eine super Erfahrung. Das sind immer so die kleinen Fixpunkte gewesen, wo man sagt, das will ich häufiger erleben, als junger Spieler. Und da gibst du alles für, um irgendwie in diesen Bereich zu kommen, dass man das öfter macht.
Okay, also das war deine Amateurzeit. WG in Hamburg und natürlich weiterhin dann der Traum auch mit diesen Lichtern, die da waren und diesen Blitzpunkten. Und jetzt passiert das, was du dir dann erwünscht hast. Und tatsächlich 1989 kommt der Wechsel von den Amateuren zum HSV, zur Profimannschaft. Ganz ehrlich, war der HSV für dich auch von Kindheitstagen schon immer das Ziel, der Wunsch? Oder war das egal, wo es hingeht? Oder war das gleich genau auch noch die Lieblingsmannschaft, wo du dann da Fuß gefasst hast?
Ja, ich muss natürlich ehrlich gestehen, natürlich, ich bin gebürtiger Möllner, habe 19 Jahre da lang gelebt, 50 Kilometer ein Bundesliga-Verein weg, der 83 den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat.
Ganz genau.
Das war natürlich eine Zeit mit Uli Stein im Tor, mit Manfred Kals, mit Horst Rubesch, dann noch
Felix Magath.
Dann Felix Magath, dann kommt irgendwann, also ich muss wirklich sagen, mein großes Idol als Spieler war damals tatsächlich auch als kleiner Steppke, war Franz Beckenbauer. Das hat mich völlig beeindruckt. Sag ich mal, mit 7 Jahren habe ich irgendwie bei der WM die Spiele verfolgt. Und das war für mich irgendwie der sensationelle Spieler. Und das war natürlich dann halt auch für mich im Endeffekt, weil ich aus der Umgebung komme, war natürlich auch irgendwo der HSV immer das große Ziel, wo ich es im Endeffekt dann irgendwie in irgendeiner Form geschafft habe. Das war mir eigentlich relativ egal. Aber das ist dann natürlich über den HSV, dass ich dann überhaupt in der vierten Liga spiele. Das hatte ich mir irgendwann als 16-, 17-Jähriger dann nach der Absage für die Jugendabteilung eigentlich nie erträumt.
Und, ja. Das sind ja auch Geschichten, also ich meine, aus der 8. Liga Möllner SV zu den HSV Amateuren in die 4. und dann in die Bundesliga zum HSV. Eine Riesenhistorie und ein Riesenverein. Und jetzt ist aber so, du kommst dahin, 89, und der Start in die Saison ist nicht so doll und du bist auch noch nicht eingesetzt. Du kommst erstmal rein. Wie war denn die Anfangszeit? Du warst schon in Hamburg. Ist es ein doller Schritt nochmal gewesen von den Amateuren darüber und hat sich dadurch nochmal bei dir auch privat ganz viel verändert? Oder bist du so schleichend quasi in den Profifußball dann auch neben dem Sport gekommen?
Also die Situation war nach dem Aufstieg mit den Amateuren in die 3. Liga, war eigentlich klar, dass ich ganz normal weiterhin Amateurspieler bleibe, also für diese Mannschaft vorgesehen war. Ich müsste jetzt lügen, 3, 4 oder 5 Spiele gemacht in der 3. Liga. Ich kann mich gegen eins gut erinnern, bei einem Spiel gegen Wolfgang Sittger damals, der damals beim VfB Oldenburg gespielt hat.
Ah, okay, und dann erst später zu Bremen.
Ja, okay. Und der war, glaube ich, schon in seiner Endzeit nachher, aber ja, das waren so die Spiele, die mich dann nochmal den Schritt weitergebracht haben, als jetzt die Spiele auf der Hamburger Verbandsliga-Ebene. Und die Spiele haben mich enorm gepusht auch. Ich habe dann auch für mich selber so gemerkt, so nach etwas über 2 Jahren, dass ich mich auch an das ganze Training gewöhnt hatte. 4-mal Training in der Woche mit Wochenende, dann noch zusätzlich Spiel, hat mich dann, sag ich mal, im Endeffekt überhaupt nicht mehr gestört. Ich war körperlich in guter Verfassung, habe auch eine gute Form gehabt und war in den ersten 4, 5 Spielen halt mit halt immer zu den überzeugenden Spielern gehört oder zu den besten Spielern, also bei den Amateuren gehört. Und es kam halt, wie es kommen soll. Dann bist du halt irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damals war Willi Reimann Trainer im Profibereich und hatte sicherlich auch die Spiele von uns verfolgt und hat dann tatsächlich auch 3, 4 Amateurspieler immer regelmäßig schon ins Training reingenommen. Das heißt also, ich habe dann teilweise auch 2-mal trainiert am Tag, war morgens beim Profibereich, war abends nochmal bei den Amateuren. Okay. Und dann kam irgendwann eine Situation, wo halt im Stammkader der Profi-Elf entweder verletzte oder gesperrte Spieler waren. Und ich hatte dann wirklich das Glück, ich hatte eine gute Form zu der Zeit und bin dann tatsächlich das erste Mal in Profikader berufen worden, in diesen 18er-Kader, ausgerechnet beim Derby gegen FC St. Pauli, und saß da nur auf der Bank. Aber für uns war es an dem Tag, weil damals haben die Derbys immer noch im Volkspark stattgefunden. St. Pauli konnte das Heimspiel nicht bei sich austragen, aber trotzdem im Endeffekt 50.000 im Volkspark war damals schon eine absolute Sensation. Das gab es auch fast nur bei diesem Spiel. Und da dann das erste Mal irgendwie überhaupt im Innenraum dieses Stadions zu sein und sonst vielleicht mal irgendwann in der Zeit davor als Fan auf der Tribüne oder in der Kurve, weil mein Patenonkel mich damals mit 12 Jahren das erste Mal mitgenommen hat. Das war schon was Besonderes. Und für mich war in dem Moment klar, das will ich öfter haben und dafür gibst du alles. Und ja, dann kam das, wie es kommen musste. In dem Spiel kriegt damals Dietmar Beiersdorfer gegen St. Pauli in diesem Derby die vierte gelbe Karte. Mhm. Und war dann in dem darauffolgenden Heimspiel am Mittwoch gegen Werder Bremen war gesperrt.
Und 20. September 89. Und da bist du dann das erste Mal am Start. Man muss dazu sagen, dass bis dahin die Saison des HSV na, so einigermaßen klebrig lief. Nach 9 Spieltagen sind die auf Platz 16. Also die Erwartungen waren sicherlich ein bisschen andere. Und jetzt kommt Werder Bremen. Aus der Situation heraus ganz klar Bremen der Favorit. Ganz klar, okay, pass auf, ne, pass nur auf, dass er nicht so viele kassiert. Es läuft dann am Ende anders. Und für dich besonders im ersten Spiel, was gelingt?
Ja, völlig anders läuft es dann auf einmal. Interessant wäre, wo war es denn überhaupt, wie ich erfahre, dass ich in der Startelf stehe.
Ja, erzähle.
War eine sensationelle Situation. Ich war damals mit einem Mitspieler aus der Amateurmannschaft zusammen auf dem Zimmer. Und es war nachmittags dann irgendwann vor diesem Spiel. Es war immer so, wenn wir Abendspiele hatten, war tatsächlich eine Bettruhe oder Zimmerruhe von 13 bis 16 Uhr angesagt.
Nicht
also
schlecht.
Tatsächlich 13 bis 16 Uhr, krass, drei
lang.
Stunden.
Ja, okay.
Wenn man abends halt um 20 Uhr gespielt hat oder 20:30 Uhr, sicherlich hat man da nicht immer nur die ganze Zeit geschlafen, man hat auch mal ein bisschen Fernsehen geguckt oder ähnliches, aber dann klopfte es auf einmal an der Tür bei uns. Also Jens-Peter Fischer war damals mein Zimmerkompagnon. Ich sag, Fischi, geh mal hin. Er sagte, geh du doch. Keiner von uns hat sich wirklich überhaupt getraut, das Bett zu verlassen.
Hattet ihr schon so ein Gefühl, oder was?
Nee, weil wir einfach gedacht haben, ey, da will uns einer irgendwie, ne,
also,
gucken.
Okay, also,
so, ich bin dann tatsächlich an die Tür gegangen, stand auf einmal der Trainer vor mir. Ja, Willi Reimann auf einmal vor mir. Ich habe gedacht, okay, Trainer, hallo. Ich habe mich dann wieder umgedreht, habe mich wieder ins Bett gelegt, weil ich nicht genau wusste, was ich machen soll. unter dem Motto, wir halten hier alles komplett ein. Naja, und dann kam Willi im Endeffekt in unser Zimmer rein und stellte sich vor mein Bett. Ich lag da und er sagte, spiel's heute Abend. So, das war die Aussage, spiel's heute Abend. Es stand vor mir, spiel's heute Abend. Ich sag, alles klar. So, hat er nur 3-4 Sätze noch gesagt. Mach das, was du kannst. Mach das so, wie du im Moment drauf bist. Dann kriegst du alle weiteren Anweisungen kriegst du heute Abend in der Besprechung. Und dann ist mir in dem Moment erstmal das Herz ein bisschen in die Hose gesackt.
Das wäre meine Frage gewesen. Wie ging es dir in dem Moment?
Schlafen konnte ich definitiv nicht mehr.
Das glaube ich sofort.
Ja, ich habe mich dann innerlich so vom Kopf her versucht, ein bisschen darauf einzustellen, was passieren könnte oder was passiert. Aber es ist doch irgendwie in dem Moment wirklich surreal, was da passiert.
Wobei man ja eigentlich denkt, okay, du bist jetzt da quasi in dem Bereich, das kann jetzt jederzeit passieren und das hat man dann auch so, aber wenn es dann wirklich passiert, das ist dann doch ganz anders. Ja.
Klar, man hat natürlich die Hoffnung, wenn man weiß, Dietmar Beiersdorfer fällt als Innenverteidiger aus und ich könnte theoretisch 1:1 diese Position übernehmen, macht man sich schon ein bisschen Hoffnung. Das hat sich aber auch nicht in den 2-3 Trainingstagen bis Mittwochs irgendwo in irgendeiner Form angedeutet. Also klar hat man dann schon mal ein Leibchen gekriegt oder so, aber nicht, dass der Trainer dann gesagt hat, du bist hier, ne? Seh zu, bereite dich gut vor. Also es war wirklich erst dieser Nachmittag. Und
okay.
Ja, es ist aber auch so, wenn du als Fußballer dann erstmal das Warmmachen hast und das Spiel irgendwann nachher beginnt, dann bist du wirklich so fokussiert, da bist du im Tunnel. Also so gerne man das immer hört im Fernsehen und so, man ist da wirklich im Tunnel, man ist so konzentriert. Und von daher mit Spielbeginn war es eigentlich, sag ich mal, ich war hochkonzentriert und mich konnte überhaupt nichts irgendwie erschrecken. Und ist zudem noch dann leider das Spiel gewesen, wo eines meiner Idole,
Dietmar Jakobs,
absolut unglaublich, was passiert ist. Dietmar war wirklich für mich dann in dem Moment als Mitspieler auch ein Riesenvorbild. Dietmar war in der WM-Truppe 1990 und ich hatte dann, wie gesagt, dieses, oder 86 war dabei. 86 war Dietmar dabei und war natürlich auch eins meiner großen Vorbilder. Zu der Zeit wurde ja vom System her eher noch mit Libero und zwei Manndeckern gespielt. war die große Stütze für uns jungen Spieler, damals Carsten Kober als Innenverteidiger neben oder als Mandecker neben mir gegen die beiden Bremer Stürmer und der Dietmar Jakobs natürlich als sag ich mal, grandioser Turm, Abwehrturm, Fels in der Brandung noch dazu.
Klar.
Und ja, in der 15. Minute ungefähr, Rettungsversuch, Windenrufer war irgendwie alleine durch, Luft den Ball über Richard Golz rüber. Und Dietmar im höchsten Tempo kriegt er den Ball tatsächlich noch vor der Torlinie, rutscht aber auf dem nassen Boden praktisch ins Tor rein. Und damals waren die Tornetze waren damals mit Karabinerhaken befestigt in der Tatanbahn, auf der Tatanfläche. Und da ist er genau reingerutscht und der Karabinerhaken hat sich bei ihm hinten in den Rücken gebohrt. Und das Spiel war 15, 20 Minuten lang. Und
ja, ich erinnere das tatsächlich auch noch. Ich kann mich an die Szenen noch erinnern und das war so, war schockierend einfach.
Weil man ihn gar nicht frei bekommen hat, da. Ja? Dann musste dann tatsächlich vom Arzt mit dem Skalpell freigeschnitten werden. Okay. Und da ist leider irgendwie ein Nerv getroffen worden, dass Dietmar dann auch irgendwann seine aktive Zeit beenden musste. Aber trotzdem ging das Spiel ja weiter und mein direkter Gegenspieler war Marco Bode. Das war meine Aufgabe an dem Tag. Willi Reimann hat ganz klar gesagt, ich will den Spieler nicht sehen an diesem Tag.
So hat man das damals gesagt.
Ja, das okay. habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe wirklich ein Top-Spiel gemacht. So leid mir das auch für Marco tut, aber er hat gegen mich in dem Moment keine Schnitte gesehen. Wir waren ja fast gleich alt zu dem Zeitpunkt. Er war, glaube ich, noch ein Jahr jünger. Aber ich hatte dann halt, wie gesagt, ich hatte einen guten Tag und so wie das dann kommt, an guten Tagen, erstes Bundesligaspiel, erstes Tor. Ich treffe
zum 2-0, zum zwischenzeitlichen.
Ja, ich treffe praktisch zum 2-0 und unglaublicher Tag.
Was ist das für eine Situation? Also ich meine, du hast ja, das ist ja eine Emotion an diesem Tag, das ist ja, das kann man sich ja gar nicht richtig vorstellen. Du spielst dann das erste Mal, kriegst das irgendwie in dieser Situation im Hotelzimmer vom Trainer mitgeteilt, so eigentlich eher lapidar. Dann ist man aufgewühlt, bist du im Volkspark, also auch zu Hause im Stadion gegen Werder Bremen. Spielst da, hast ein gutes Gefühl. Es gibt natürlich dann wirklich diesen Schockmoment nach 15 Minuten mit dieser fürchterlichen Verletzung. Aber dann läuft das Spiel einfach seinen Weg und du machst dann in deinem ersten Spiel auch gleich das 2-0, was ja in so einem Spiel dann auch gerne mal so ein Kipppunkt ist, dahin, dass das Spiel wirklich in die eine oder andere Richtung dann entschieden wird. Der Moment, wo das Ding im Netz ist, gibt's da noch Erinnerungen dran, wie du das Ding reinmachst? War ein Kopfball, meine ich, ne?
Es war ein Kopfball, oder? So wie viele Tore, die ich gemacht habe.
Genau, klar, natürlich. Ja, klar.
Aber tatsächlich diesmal nicht so ein Kopfball, wie man denkt. Ich bin einfach aus einer Freistoßsituation, habe ich drauf spekuliert, dass damals Andreas Merkle, unser Stürmer, den Ball wieder nach innen legt und ich da irgendwie in diesen Raum gelaufen bin und eigentlich nur zwei Möglichkeiten hatte. Entweder mache ich einen Hechtflugkopfball oder ich muss irgendwie so ein langes Bein machen, dass ich den Ball Richtung Tor bringe. Ich habe mich für die erste Variante entschieden und köpfe den Ball ins kurze Eck. Ja, das Gefühl danach, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ja, vor allen Dingen haben sie natürlich meine ganzen Spielerkollegen, die haben sich natürlich, die kamen alle auf mich eingestürzt. Ich wusste, also ich konnte mich gar nicht befreien. Also,
achso, das am Haufen.
Haufen nicht, also ich habe mich nicht runterdrücken lassen.
Gut, aber. Ja, aber das ist natürlich fantastisch, eine fantastische Geschichte. Dann im ersten Spiel, das ist ja...
ja.
Also das ist ja wie gemalt irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Und dann vor heimischer Kulisse und dann bist du ja mit einmal, da kommst du ja wahrscheinlich auch dann anders an. Die Fans, alle sind, der Name ist dann ganz anders greifbar und ein Star. Das heißt, von dem Moment an dann wirklich eigentlich in der Liga. Man kann dazu sagen, das Spiel ist dann auch tatsächlich noch höher ausgefallen. Ihr habt dann noch nachgelegt und habt Werder Bremen dann 4-0 vom Platz gefegt. Und dann für dich von dem Moment, dann hat sich dafür was für dich nochmal richtig was verändert? Bist du dann wirklich so, jetzt bin ich Spieler? Ich meine, man ist ja so auch ein Star am Ende. Gerade in so einer Stadt wie Hamburg, als dann Fußballer der Mannschaft in der ersten Liga.
Also klasse war das damals auch, wo ich mich warm gelaufen habe schon für dieses Spiel. Damals mein Schulkollege Dirk Schmidt, schöne Grüße, falls er das irgendwie mal in irgendeiner Form hört, hatte sogar damals eine schöne Zaunfahne gemalt, Ballwands für Deutschland. War sensationell, als ich das gelesen habe, war natürlich völlig übertrieben.
Aber war super, total gut. Ja, so eine Freunde braucht man,
genau richtig. So eine Freunde braucht man, genau. Ja, das war auf einmal natürlich eine Situation, wenn du auf einmal aus dem Amateurbereich kommst, du machst dein erstes Profispiel und du stehst nach dem Spiel, damals war es ja halt auch ein bisschen anders, dass du nicht erst irgendwo in irgendeine Mixzone gehen musst, wo dich ein Pressesprecher abholt. Da kamen die noch auf den Platz mit ihrer Kamera und ihren Mikros, wenn du dann auf einmal da zum Interview musst. Ja, ganz komisches Gefühl. Und wenn du, sag ich mal, 3 Minuten nach Spielende da irgendwie völlig euphorisch noch bist, dann kam auch gleich Montag, war ich dann tatsächlich bei RTL Nord damals, war ich dann das erste Mal ins Studio eingeladen um 18 Uhr. Also praktisch von 0 auf 100 irgendwie innerhalb von ein paar Tagen, das war schon ein bisschen komisch, aber auch besonders, weil ich wusste in dem Moment, ich habe zumindest erstmal das geschafft, was ich mir immer als junger Spieler, als kleiner Junge, als 16-, 17-Jähriger mir irgendwie vorgenommen hatte. Ich will da oben mal spielen. Und dann ist man da auf einmal im Kreisel drin. Ne?
Ja, jetzt hast du da einen Fuß in der Tür und hast eben ja auch mit dem HSV zu der damaligen Zeit, ich meine, wir haben schon geredet über Richard Goltz, Dietmar Beiersdorfer, Thomas von Hesen. Dann kommt irgendwann 91, kommt Thomas Doll und Frank Rode. Das waren deine Mitspieler. Also du bist jetzt mittendrin. Hast du dich festsetzen können da in der Mannschaft? Hast du deine Chancen genutzt? Wie ist es weitergegangen nach diesem unglaublichen Einstand?
Ja, also erstmal war man ja immer noch junger Spieler, ne? Und junge Spieler haben immer Bälle getragen und mussten Koffer aus dem Bus holen. Und
das war so, ja?
Ja, das war zu der Zeit war das so. Ja. Also
ja, erzähl das ruhig mal, das können ruhig mal alle hören, auch gerade die Jüngeren.
Ja, das war halt normal halt, ja. Also man hat die Trainingsbälle mit draufgenommen, war dafür verantwortlich, dass die auch nach dem Training alle wieder da sind. Sicherlich sind da die ganzen Kollegen auch nochmal ein bisschen mit ausgeschwärmt, weil da oben in Ochsenzoll Trainingsgelände war natürlich auch ein bisschen Wald und Wiese nebendran.
Okay.
Wenn wir Torschusstraining hatten oder ähnliches, sind die Bälle kreuz und quer durch die Gegend geflogen, am meisten nicht im Tor gelandet. Also das waren alles Dinge, die du halt als junger Spieler gemacht hast. Aber also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, trotzdem wurdest du auch von den älteren Spielern, so wie Tommy oder Armin Eck, Richard Goltz war damals noch ein bisschen jünger, aber hatte trotzdem schon ein gewisses Standing in der Truppe. Dietmar Jakobs war ich tatsächlich beim Derby St. Pauli, wo ich das erste Mal im Kader war, war ich mit ihm auf dem Zimmer. Das war auch für mich auch sensationell.
Ja.
Ich habe mir natürlich relativ wenig getraut, irgendwas zu sagen zu machen.
Ja, aber das ist ja auch, das kann man sich auch gut vorstellen. Ich meine, ist ja klar, wenn dann so jemand da ist, den du auch schon verfolgst und fast aus Fansicht verfolgst und jetzt bist du mit einmal im selben Trikot, in derselben Mannschaft unterwegs. Das ist ja ein
unglaublicher Schritt. Ja, das war schon, wie gesagt, das war schon eine besondere Zeit und dieser Respekt aber vor gestandenen Spielern, vor langjährigen Aktiven und auch die, damals war ja auch diese Wechsel, die du hattest, nicht so jetzt, dass du innerhalb von 3 Jahren auch 3 Vereine hattest teilweise, wie es jetzt ist, aber das war schon was Besonderes. Natürlich war das Besonderes für mich.
Okay. Und dann die Zeit beim HSV. Insgesamt hast du 41 Spiele gemacht, 3 Tore davon geköpft, 1 gleich im ersten Spiel, also sensationell. Und diese ganze Zeit beim HSV, wie ist es denn verlaufen? Hast du einen stetigen Aufwind gespürt oder wurde es irgendwann auch mal schwieriger, sodass du dann ja, 92 kann man ja schon sagen, dann zum VfL Wolfsburg gewechselt bist, der damals dann noch in der zweiten Liga, gerade aufgestiegen, 92 in der Saison, in der zweiten Liga gespielt hat. Das heißt also eigentlich sportlich würde man meinen ja einen Rückschritt. Woraus hat sich das ergeben oder gab es vielleicht private Gründe? Denn bei all dem, was du gerade erzählt hast, ist der Fokus total auf den Fußball gewesen in diesen Hamburger Jahren. Also so klingt es jedenfalls. Gab es daneben auch den privaten Holger Ballwanz oder war einfach tatsächlich das Fußballspielen so im Fokus, dass da gar nicht viel Luft für anderes war?
Also Luft für viel anderes war nicht unbedingt. Ich hatte wirklich den Fokus komplett draufgelegt, dass ich das mich irgendwie durchsetze, dass ich mich irgendwie weiterhin in diesem riesengroßen Bassin, sage ich es immer, in dem Haifischbecken da irgendwie freischwimmen kann. Ich hatte mir in der Zeit, in den ersten 2 Jahren, eigentlich ein ganz gutes Standing erarbeitet, auch innerhalb der Mannschaft. Ich bin dann auch mit dem Trainerwechsel damals, dann wo Willi Reimann gehen musste, wurde ja tatsächlich Gerd Volker Schock, Cheftrainer bei der Profimannschaft. Das kam mir natürlich auch ein bisschen zugute, was Gerd im Endeffekt gemacht hat. Er hat mich vom Mandecker Posten zum defensiven Mittelfeldspieler gemacht. Und wir haben im Endeffekt immer so im zweiten Jahr, dann in der zweiten Saison. Ich habe also in der ersten Saison relativ viele Spiele gemacht. Ich müsste jetzt echt nachgucken, wie viele es waren, aber ich sag mal so um die 20 bis okay. 20 bis 25 waren es bestimmt in dem Jahr. Und wie gesagt, dann kam Gerd und hat mich im Endeffekt umfunktioniert zum defensiven Mittelfeldspieler. Da war die Situation so ein bisschen, wir haben auswärts meistens mit zwei Sechsern gespielt und bei Heimspielen nur mit einer Sechs. Und damals derjenige, der so mein Mitspieler, der die ähnliche Position oder die gleiche Position war, Thomas Stratos. Oh ja. Meistens hat er dann bei Heimspielen im Endeffekt die alleinige Sechs gespielt und ich habe viel auswärts gespielt. Ja, und ich erinnere mich gerne an so eine Spiele, als wir bei Eintracht Frankfurt 6-0 gewinnen. Ja, das sind natürlich Spiele, wo bei Frankfurt auch dann zu dem Zeitpunkt Uli Stein, Uwe Bein, Jeboa, Gaudino, die da gespielt haben zu der Zeit, ja, ja. Und wir da 6-0 gewinnen. Natürlich mit der Mannschaft, ja, mit Thomas Doll, der ja zu dem Zeitpunkt beim HSV die größte Nummer war überhaupt. Ja. Das war ja dann im Endeffekt ein Geldsegen für den HSV.
Als 91 dann zu Lazio gegangen
als ist. Als Thomas dann gewechselt ist zu Lazio und der HSV ja dadurch im Endeffekt auch seine finanziellen Schwierigkeiten damals schon ein bisschen beiseite legen konnte.
Ja, genau. Das liest man ja überall auch ganz genauso.
Ja, und dann, wie gesagt, so kam das dritte Jahr, wo ich leider sowohl in der Hinserie als auch in der Rückserie zwei etwas längere Verletzungen hatte. Ich musste mich in der Hinserie hatte ich glaube beim Spiel in Nürnberg bin ich so dermaßen umgeknickt in der ersten Halbzeit schon. Okay. Hab dann aber natürlich vor lauter Adrenalin und
weiter durchgezogen.
Komplett weitergespielt erstmal und wenn man dann nachher den Fußballschuh auszieht und dann irgendwann zur Ruhe gekommen ist und man sieht, dass der Knöchel immer dicker wird, also es war im Endeffekt eine super schwere Bänderdehnung mit kompletten Kapselriss, bist du halt 6 Wochen raus. Als junger Spieler ist es dann auch echt schwer, wieder den Anschluss zu finden und da wieder an die erste Elf ranzukommen. Hatte ich dann aber auch ganz gut wieder im Griff und in meinem dritten Jahr dann irgendwann zu Beginn der Saison, also zu Beginn der Rückrunde damals, hatte ich mich dann so wieder einigermaßen rangekämpft, sodass ich wieder Einsätze bekommen habe. Habe damals in Leverkusen gespielt, von Beginn an, allerdings auf einer ungewohnten Position. Ich musste linker Verteidiger spielen.
Oh, okay.
Was ich aber auch schon zu meiner Amateurzeit beim HSV teilweise gemacht hatte. Und ich hatte da echt ein gutes Spiel gemacht und komischerweise saß an dem Spieltag saß Uwe Erkenbrecher auf der Tribüne und hat sich das Spiel angeguckt und cool. Hat dann mit Perspektive Sommer irgendwann zu mir im Februar Kontakt aufgenommen und mein Ziel war es damals irgendwie wieder Stammspieler zu spielen, irgendwo zu sein, genau, Spielpraxis zu bekommen und habe gesagt, okay, Herr Erkenbrecher, kann ich mir echt vorstellen. Allerdings würde ich gerne folgende Punkte haben. Erstmal müsstet ihr aufsteigen, die zweite Liga, weil das war ja 92, dann genau. Das zweite Mal im Sommer, wo der VfL in die Aufstiegsrunde musste und das dann auch geschafft hatte. Und die zweite Geschichte, ich würde gerne eine Ausbildung machen. Weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich nur Abitur. Ich hatte Bundeswehr hinter mir. Und dann natürlich in der Zeit.
Wann hast du die denn noch gemacht?
Naja, die habe ich dann in der Zeit der Amateure. Okay. Hatte ich tatsächlich.
Aber so ein Sonderstatus, so ein Sportler?
Mein Grundwehrdienst, komplett gemacht fast. Ich war ganz normal 3 Monate Neumünster, bin dann von Neumünster aus nach dem Dienst zum Roten Baum nach Hamburg gefahren, habe bei den Amateuren trainiert und musste dann nach dem Training wieder nach Neumünster, damit ich morgens da wieder antreten kann. Okay, also das war die Grundausbildung. Und wie gesagt, dann kam nachher dann auch so ein bisschen die Zeit natürlich, ich bin ganz normal aus Neumünster dann zumindest durch die Kontakte, die der HSV hat, bin ich dann in Hamburg in eine Kaserne gekommen, war da in einer Nachschubkompanie, hab bei der Bundeswehr Führerschein Klasse 2 gemacht, hatte da meinen eigenen LKW so als Logistiker. Als Fahrer.
Okay, krass. Das hast du vorhin ausgespart.
Ja, ein bisschen ausgespart.
Dass du jetzt hier, dass du noch in der Bundeswehr gewesen bist, parallel zu dem Amateur-Dasein beim HSV.
Ja, tatsächlich noch 15 Monate. Und habe dann aber praktisch, ich hatte im Oktober angefangen, Oktober bis Dezember, den Grundwehrdienst in Neumünster gemacht und hatte dann praktisch noch ein komplettes Jahr Bundeswehr und habe dann in dem praktisch zu Beginn des neuen Jahres bin ich dann nach Hamburg gekommen, in die Nachschubkompanie, war ungefähr bis Saisonende war ich da auch jeden Morgen. Ich war auch nicht irgendwie freigestellt zu irgendwelchen krass. Trainings beim Profibereich, weil ich ja noch Amateur war. Ja. Das ist dann aber auch zum Sommer passiert. Ich bin dann von diesem Nachschubkompanie bin ich in Stabskompanie gekommen und hatte dann im Endeffekt musste ich wirklich nur noch in Anführungsstrichen mal einen Brief schreiben und ähnliches. Vielleicht ist das jetzt auch meine Stärke, dass ich als Fanbeauftragter im administrativen Bereich so gut bin.
Ja, du ganz bestimmt. Also am Ende kommt das natürlich alles irgendwie zueinander. Ja, also das mit der Bundeswehr-Geschichte, das musst du natürlich jetzt nochmal aufgreifen. Haben wir hiermit auch abgehakt. Jetzt kam also Uwe Erkenbrecher zu dir und VfL zu der damaligen Zeit dann eben noch nicht in Liga 2, aber da gelingt dann tatsächlich zur Saison 92-93 der Aufstieg in die zweite Liga. Und somit ist die erste Rahmenbedingung von dir schon erfüllt. Und die zweite mit der Ausbildung. Wie haben Sie das gemacht? Erzähl.
Ja, hat dann nicht so funktioniert, wie man sich das von beiden Seiten vorgestellt hatte. Es war tatsächlich das Problem. Natürlich war die Verbindung VfL Wolfsburg-Volkswagen war im Endeffekt ja schon zu dem Zeitpunkt oder zu der Zeit enorm und eng verbunden. Ich bin dann tatsächlich als kaufmännische Nachwuchskraft bei Volkswagen eingestellt worden. Habe zwei Jahre lang im Bereich Sozialversicherung und Sonderleistungen gearbeitet. Da auch mal ganz herzliche Grüße an die ganzen Kollegen, die ich damals hatte. Es war eine sehr schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten zu Beginn halt der zweiten Liga tatsächlich die Teilzeitsituation hier, dass wir morgens ganz normal zur Arbeit gegangen sind. Oder Großteil der Spieler, ich glaube es waren damals 12, 13 Spieler, die auch Teilzeit noch beruflich irgendwo anders gearbeitet haben. Ja, und dann hatte ich eine tolle Zeit da. Ich habe sehr schnell in dieses Metier da reingekommen. Also super Spaß gebracht. Ich habe Werksrentenberechnung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere Werksrentner mehr oder weniger Geld kriegt durch meine Berechnung.
Das wird schon alles passen. Das wird schon passen.
Ich glaube, da wurde auch immer wieder nochmal kontrolliert.
Ja, aber, das hoffe ich sehr. Oder glaube ich sicher.
Ja. Aber das war so die Zeit. Und irgendwann kam ja dann die Situation 93, 94, wo wir dann ganz überraschend schon Fünfter geworden sind oder Vierter oder zweite Saison sind wir Fünfter geworden. Dran, genau. Dritte Saison, Vierter. Mit dem Pokalfinale und da war natürlich Volkswagen war da dann in dem Moment irgendwie auf dem Trip auch zu sagen, wir müssen jetzt hier mit unserer Fußballmannschaft wir brauchen Vollprofis, wir brauchen Vollzeitprofis. Genau. Ja. Und dadurch kam es halt natürlich, dass wir dann bei Volkswagen freigestellt wurden, halt um uns voll und ganz auf den Fußball zu konzentrieren. Und von daher hatte sich das dann unterm Strich erstmal wieder erledigt mit irgendeiner beruflichen Perspektive. Aber ich war froh, dass ich die Zeit gemacht habe und dass ich die Zeit miterleben durfte. Und das hat mich auch, die zwei Jahre da haben mich auch, glaube ich, enorm weitergebracht.
Das heißt also, du vom HSV kommst, aus der großen Stadt Hamburg, nach Wolfsburg 1992, also hier noch keine Autostadt, der Elsterweg in seiner schönsten Blüte irgendwie. Also die Stadt, war das für dich ein doller Kulturschock oder war es eigentlich eher wegen Mölln eigentlich so ein guter Zwischenweg zwischen der Großstadt und dem kleinen Mölln?
Das war genau das, was ich irgendwie, glaube ich, in der Zeit gebraucht hatte. Ich war einfach aus dieser kleinen Stadt Mölln, wo ich groß geworden bin, in die Millionenstadt Hamburg dann. Das war mir schon irgendwie alles ein bisschen zu groß fast. Und deswegen war Wolfsburg im Endeffekt so mit seinen knapp 120.000 Einwohnern zu dem Zeitpunkt schien mir so irgendwie genau das Richtige. Und ich wusste ja auch so ein bisschen, dass die Umgebung hier auch sehr schön ist, dass es viel Grün gibt. Das lag mir irgendwie. Und deswegen war das nicht schwer, sich jetzt für diese Stadt zu entscheiden. Und ich kann nur sagen, also Wolfsburg hat super Ecken hier. Ich fühle mich hier seit über 30 Jahren wohl. Und von daher gebe ich auch nichts über irgendwelche Vorurteile.
Ja, das ist
Menschen,
ja,
Menschen, die hier teilweise noch nie waren.
Das wollte ich gerade sagen, das kommt fast immer nur von Leuten, die die Stadt nicht kennen oder nicht kennengelernt haben. Also die, die hier sind und die, die hier waren, auch als Spieler, begegnet einem auch immer wieder, die alle sich immer ausnehmend wirklich darüber freuen, wie positiv das ist, wie nett und toll die Leute sind und was es auch für schöne Ecken in dieser Stadt gibt. So. Also genau. Das ist das, womit man, da gewöhnt man sich dran. Ich bin gebürtiger Wolfsburger, also ich kenne das mein Leben lang nicht anders und stehe da natürlich zu. Aber jetzt bei dir nochmal, du hast eben gerade das DFB-Pokalfinale 95 so ein bisschen nebenbei erwähnt. Tatsächlich war das Finale gegen Gladbach, was dann verloren wurde, aber du warst gar nicht auf dem Rasen, weil du hattest 3 gelbe Karten, richtig? War das der Grund oder gab es einen anderen Grund?
Nein, es gab tatsächlich einen anderen Grund. Also ich war ausnahmsweise mal nicht gesperrt.
Okay.
Ich war tatsächlich verletzt und ich hatte mir 2 Wochen vor dem Pokalfinale beim Punktspiel gegen VfB Lübeck, glaube ich, irgendwas im Adduktorenbereich zugezogen. Ich konnte auch die 14 Tage vor dem Endspiel nicht großartig trainieren. Ich habe ein bisschen Laufversuche gemacht und ich musste dann halt auch an dem Tag des Finals, hat tatsächlich Gerd Roggensack mich mittags noch gefragt, ob es in irgendeiner Form geht. Oder, und da muss man, so schwer dass einem dass das auch fällt. Also ich wäre natürlich liebend gerne an dem Abend im Olympiastadion aufgelaufen. Und so schwer das fällt, aber du bist keine Hilfe für die Mannschaft. Und wenn du da nach 10 oder 15 Minuten raus, verletzt oder angeschlagen wieder ausgewechselt werden musst, bringt das weder einem selber noch der ganzen Mannschaft was. Und da muss man ehrlich genug sein. Und ich musste das an Gerd auch mitteilen. Und dadurch habe ich leider, sag ich mal, dieses eigentliche Riesen-Highlight nochmal, eigentlich während meiner Zeit, habe ich dann leider verpasst.
Wo hast du es erlebt? Warst du im Stadion, auf der Tribüne oder auf der Bank oder wo bist
du? Ich durfte auch mit in den Innenraum, ich hatte ganz normal Trainingsanzug an und ja, es ist schon Gänsehautmoment, wenn man da unten steht und die Nationalhymne kommt. Ja, ich habe genauso mitgefiebert wie die Reservespieler.
Klar.
Ich weiß aber halt auch, dass ich in der Startelf gestanden hätte. Ja, weil sonst fragt der Trainer ja eigentlich, naja. Er hätte auch gesagt, also wenn du mir jetzt sagst, du bist einsatzfähig, dann spielst du heute Abend.
So.
Na klar. Aber das, ich habe gesagt, Trainer, ich sagte, ich super für die, sag ich mal, für die Situation jetzt hier, für das Entgegenkommen oder auch für das Vertrauen, ich sage ich aber auch genauso im Vertrauen, muss ich dir jetzt auch mitteilen, dass ich würde keinem weiterhelfen.
Ja, okay. Also das Krönchen wurde dieser Saison dann nicht aufgesetzt, wobei die Pokalsaison echt unglaublich war, weil ihr habt nur Auswärtsspiele gehabt und habt euch 2-mal im Elfmeterschießen durchgesetzt irgendwie. Also da warst du ja immer dabei.
Da war ich dabei und das Größte war natürlich der Auswärtssieg im Halbfinale dann in Köln. Auch gegen eine Mannschaft wie mit Toni Polzer, mit Bruno Labbadia, das waren ja Bodo Egner noch im Tor. Ja, das waren ja jetzt krasse Außenseiter nach Köln gefahren und da ging es ja auch im Endeffekt für die Kölner nur noch darum, wer kriegt nachher Tickets fürs Finale. Man munkelte, die haben schon vor dem Spiel Voucher verkauft. Und das war natürlich für uns als Truppe, die damals so dermaßen zusammengewachsen war, war das nochmal der größte Ansporn im Endeffekt, da in diesem Spiel alles zu geben. Und funktioniert.
Sigi hat das 1-0 geschossen. Sigi Reich, Grüße gehen raus ins Pokalfinale. Aber dann ja tatsächlich ohne dich auf dem Rasen dann eben auch nicht die Krönung, sondern dann gegen Gladbach 13-0, meine ich, unter die Räder gekommen im Finale. Aber gut, die Situation war zumindest legendär, schon mal dran geschnuppert am Pokal. Und dann kommen wir in die Saison natürlich 97, also 96-97. Du spielst voll in der Mannschaft und jetzt geht es darum und einmal ist der VfL im Begriff, die Liga zu kapern und in die Bundesliga zu kommen. Und tatsächlich am 11.06. mein Geburtstag gelingt das dann im sagenumwobenen Spiel gegen Mainz 05. Was war das für ein Tag für dich? Wie erinnerst du dieses unglaubliche Spiel und diesen Moment des Aufstiegs?
Also es war im Vorfeld des Spiels, hat sich das schon so ein bisschen so angefühlt wie mein erstes Bundesligaspiel. Also ich hatte dann tatsächlich auch mit, ich war dann zu dem Zeitpunkt knapp 30. Ich wusste natürlich auch, dass im Endeffekt irgendwo die letzte Chance ist, um eventuell nochmal in der ersten Liga zu spielen. Und die Nervosität war schon groß. Und vor allen Dingen, weil wir waren ja 2 Tage vorher, vor diesem Mittwochspiel, sind wir Montag schon nach Rode, Haus Rode gefahren. Wir wussten gar nicht, wohin mit unserer irgendwie, mit unserer Nervosität, mit unserer Energie, die wir hatten. Mhm. Aber es war natürlich ein spezielles Spiel. Und wir hatten in Wolfsburg ja immer die Situation, dass es manchmal so auch von außen hieß, die wollen gar nicht aufsteigen, die wollen gar nicht aufsteigen, die wollen gar nicht aufsteigen. So. Wir wollten aber aufsteigen. Aber wir wussten, ein Unentschieden ist eine Riesengefahr. So auch für uns. Wir wussten, Unentschieden reicht, aber es ist eine Riesengefahr. Wir wussten aber auch von unserer Heimstärke. Und von daher, wie gesagt, der Spielverlauf selber war ja so prägend, Präger. Ja, wo eigentlich vom Prinzip her fast alles für uns gelaufen ist. Und ja, das war ein Moment, den vergisst du halt bis an dein Lebensende nicht. Ne?
Das glaube ich gern.
Bernd Heinemann das Spiel abpfeift und auf einmal Tausende von Menschen das Spielfeld stürmen. Ja. Ich wusste gar nicht, wohin ich laufen soll in dem Moment. Ich habe auch keinen Mitspieler mehr gesehen irgendwie, mit dem ich hätte. Naja, und irgendwie bin ich klamm und heimlich, bevor mir alle Klamotten irgendwie vom Leib gerissen werden, habe ich es irgendwie geschafft, in die Kabine zu kommen. Ja, das war ein besonderer Moment.
Ja, na klar.
Und meine, auch dieser ganze Spielverlauf.
Ja, der Spielverlauf war schon krass. Also meine 1-0-Führung für Mainz, relativ schnell. Ne? Dann der Doppelschlag durch Roy. Und dann holt er noch 2 Elfer raus. Dann steht es irgendwann schon, ist es schon eigentlich so gelaufen, dass man denkt, und dann kommt Mainz doch nochmal ran. Und dann ist es am Ende 5-3, dann machen die noch 5-4, irgendwie relativ spät. Also ein krasses Spiel. Und ihr gewinnt es dann am Ende 5-4 und Roy wird getragen. Das Bild kann man jetzt auch wieder bestaunen. In der Stadtmitte hängt es anlässlich des Jubiläums. Also Wahnsinn, du warst da mittendrin und bist dann in die erste Liga aufgestiegen mit unserem VfL Wolfsburg. Am 11.06.97. Also Wölfi und ich, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Danke dafür. und dann erste Liga mit dem VfL. Immer noch am Elsterweg, natürlich.
Immer noch am Elsterweg, klar. War ja unsere Heimstätte. Wir wissen auch, dass viele Mannschaften sich da überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Alleine dieses...
Der lange Weg dann noch von den Umkleiden ins Stadion.
Für uns war das ein Kultweg, für uns Spieler. Ja, weil was ja auch nur durch den Zaun getrennt waren, die ganzen Fans im Endeffekt ja schon relativ dran, dicht dran an uns. Total. Die Gästemannschaft musste ja praktisch unter diesem Marathontor, hatte die ihre Kabine. Wir wussten auch, wie die aussieht. Das hatte also nichts großartig mit Erstliga-Flair irgendwas zu tun. Das war schon eine besondere Situation. Und sag ich mal, gerade dann halt auch, ich habe ja dann zu der Zeit auch alles miterlebt, wie die Zusatztribünen alle entstanden sind. Erst mit der Gegengrade, dann wurde die ganze Kurve gebaut. Dann gab es sogar in der Bundesliga noch diese Stahlrohrkonstruktion fast am Haupteingang. Stadion ist ja irgendwie in irgendeiner Form versucht, auch irgendwie größer zu werden. Ja, und wir haben uns da halt wohlgefühlt. Das war unser Zuhause. Und deswegen ist auch kaum eine Bundesliga-Mannschaft gerne zu uns gekommen, glaube ich. Natürlich auch durch unseren Spielstil, den wir hatten. Wir waren natürlich alle auf Zweikampf getrimmt durch die zweite Liga. Die großen Mannschaften haben natürlich versucht, durch Fußball zu glänzen. Das war auf unserem Rasen auch nicht immer so einfach. Ja, und dann kamen da halt noch so ein paar Spieler, wie meine Wenigkeit auch, die gerne mal irgendwo den direkten Zweikampf gesucht haben, und das fanden viele Spieler gar nicht toll. Ne?
Ja, wie steht es so schön bei 11 Freunde? Holger Ballwanz tut lieber den anderen weh. War einfach da überschrieben. Und genau so war es. Wobei, deine Bilanz jetzt, also gelbe Karten hast du ganz ordentlich gesammelt, aber gelb-rote nur 4 und die lediglich eine rote. Also das hast du eigentlich, zumindest hast du mal beim Augenmaß, hast du immer irgendwann wieder richtig zurückgezogen? Oder war es so, dass du zu Spielbeginn reingegangen bist mit, okay, jetzt guck hier erstmal, und wenn du eine gelbe hattest, hast du ein bisschen sanfter gespielt oder war es einfach eher ein bisschen glücklich und dass es so gut gelaufen ist?
Ich hatte das natürlich auch immer schon ein bisschen mit Augenmaß gemacht. Ich wusste immer so, man muss seinem Gegenspieler auch mal zeigen, dass man da ist, dass man nicht einfach mit mir machen konnte, was man will. Das hat häufig funktioniert, mal hat es besser geklappt, mal weniger, aber es war halt meine Art, Fußball zu spielen. Ich habe den direkten Zweikampf gesucht und ich war immer halt, hatte den Willen, diesen Zweikampf zu gewinnen, und da musste der Gegenspieler halt auch manchmal immer ein bisschen was einstecken. Aber so wie 11 Freunde das da beschrieben hat, war es auch nicht. Also ich habe auch relativ viel einstecken müssen, das bleibt nicht aus, aber habe mich dann auch nicht großartig drüber aufgeregt, weil ich wusste, dass ich genauso spiele. Und die Kartenbilanz hat auch ein bisschen damit zu tun. Wir hatten manche Spiele so, wo das so ein bisschen die ersten 15, 20 Minuten immer so ein bisschen dahin plätscherte, wo wir nicht so richtig in Rhythmus ins Spiel gekommen sind. Da muss man ja immer, kommt das berühmte Zeichen, das man irgendwann setzen muss. Ich war natürlich auch ein bisschen so eine Art Führungsspieler in der Zeit. Und wenn ich dann mal dazu gelangt habe, dann waren meine eigenen Kollegen halt meistens auch wach. Okay. Jetzt fängt der Balli wieder an.
Ja, also ein klassischer Leitwolf halt. Ich meine, das ist auch das, was man erinnert irgendwie. Also das sehe ich auch noch tatsächlich, dass man immer auch wusste, okay, da geht's auch mal zur Sache und dann wird eben auch mal so ein Zeichen gesetzt, um auch vielleicht dann natürlich um die Leute wach zu rütteln, die neben einem.
Aber wie gesagt, ich habe auch versucht, nie jetzt komplett unfair zu spielen, sondern das war natürlich auch wirklich zum größten Teil beim Kampf um den Ball. Ich war halt auch zu meiner aktiven Zeit nie der Schnellste. Ich musste halt viel damals noch über meine berühmten Grätschen machen und wenn man da dann halt mal nicht den Ball berührt hat, sondern den Gegner, dann war das sicherlich nicht mutwillig, sondern eher eine Art der Verzweiflung meiner mangelnden Grundschnelligkeit.
Okay, spätes, aber faires Eingeständnis. Jetzt ganz kurz zu den Familienmenschen. Wie ist das denn da gewesen? Du hast ja nun auch zwei Töchter. Und wann sind die denn in dein Leben getreten?
Ja, ich habe tatsächlich zwei Töchter aus meinen ersten beiden Ehen. Also ich muss leider jetzt schon zugeben, ich bin das dritte Mal verheiratet, aber aller guten Dinge sind drei. Ich bin super glücklich mit meiner Frau Uli und wir sind jetzt im 15. Ehejahr. Es ist, fühlt sich immer noch so an wie am ersten Tag. Und aber wie gesagt, zwei Töchter aus erster Ehe. Die eine oder beide sind hier in Wolfsburg geboren.
Ah, okay.
Meine Größere lebt jetzt in Lübeck, hat mich dann auch dementsprechend schon zum Opa gemacht. Und meine Kleinere wohnt hier in Vosfelde.
Ach, sehr
und,
schön.
Von daher alles gut soweit.
Familie. Ja, alles klar. Ja gut, nur weil der Fokus sehr auf dem Fußball liegt, aber nebenbei eben die Familienmenschen, Holger, den gab es eben auch und den gibt es auch. Und seit 2011, muss ich dazu sagen, 17. Juni, wenn ich richtig sehe, in Gifhorn geheiratet, dann deine Frau Ulrike. Liebe Grüße gehen raus, habe ich auch schon kennenlernen dürfen. Also sehr schön. So, jetzt nochmal zum Fußball. Wir müssen dann den Abschluss finden, denn du bist 2000 dann beim VfL, hast dann aufgehört nach 199 Spielen für den VfL Wolfsburg. Und hast dann nochmal ein Jahr Hannover 96 rangehängt. Wie kam das?
Ja, kam relativ überraschend. Ich war tatsächlich im Mai 2000 oder April, Mai 2000 bin ich tatsächlich hier innerhalb Wolfsburgs nochmal umgezogen. Und dann irgendwie waren wir auf China-Reise. Ich hatte dann zu Beginn der ersten Liga in Wolfsburg hatte ich tatsächlich auch mir einen Berater genommen. Ich habe damals vorher tatsächlich alles alleine gemacht, mit Unterstützung meiner Eltern natürlich oder meinem Vater damals, aber habe mir dann tatsächlich auch einen Berater genommen und das war damals so, dass Wolfgang Wolf mir gesagt hat, vor der Saison oder zum Ende der Saison 99/2000, dass das für mich schwer werden würde in meinem letzten Jahr. Ich hatte natürlich auch schon ein gewisses Alter erreicht. Der Spielstil sollte verändert werden. Also es ging damals dann von der Dreierkette sollte umgestellt werden auf Viererkette. Das wollte Wolfgang damals so einführen. Auf der Sechserposition hat er mich damals nicht mehr gesehen, aufgrund natürlich auch meines Alters, meiner Grundschnelligkeit. Wir hatten auch mit Waldemar Krüger damals einen sensationellen Sechser zu der Zeit und von daher, wie gesagt, war ich da nicht böse drum. Ich habe jetzt nicht unbedingt meinen Berater auf die Reise geschickt, aber irgendwie muss Hannover 96 während der China-Reise von uns da irgendwie Wind bekommen haben und da habe ich gesagt, okay, ich hatte ja in Wolfsburg nur ein Jahr Vertrag gehabt, in Hannover habe ich für zwei Jahre unterschrieben. Damals halt eigentlich auch mit dem Hintergrund, okay, ich kann es vielleicht nochmal in der zweiten Liga nochmal schaffen, in die erste aufzusteigen mit Hannover. Dann eigentlich eine ganz gute Mannschaft, aber es hat sich im Endeffekt so ergeben, dass das sechs Wochen oder acht Wochen durch auch Differenzen zum damaligen Trainer Horst Ehrmantraut die Zeit für mich da schon fast abgelaufen war. Und habe mich dann entschieden, nach einem Jahr den Vertrag aufzulösen und habe dann mich umgeguckt, habe ein bisschen, sag ich mal, Angebote noch aus der dritten Liga gehabt, hatte aber die ganze Zeit über in Wolfsburg gewohnt. Also ich hatte ja gesagt, im Mai war ich eigentlich erst umgezogen und im Juli kam erst dann diese, sag ich mal, Situation, dass ich nach Hannover wechsle. Und der Kontakt nach Wolfsburg ist ja nie abgerissen. Und ich hatte mit Peter Panda schon im Vorfeld, bevor dem Hannover-Wechsel, habe ich gesagt, mein Zuhause ist eigentlich Wolfsburg geworden. So, ich würde eigentlich niemals jetzt gerne wechseln. Aber ich sage, ich habe da nochmal die Option auf 2 Jahre. In Wolfsburg wäre es wahrscheinlich nur 1 gewesen. Dass es nur 1 geworden ist, bin ich mittlerweile auch froh drüber. Dann kam ja auch die Situation, dass ich direkt praktisch mit Ende meiner fußballerischen Laufbahn direkt ins Vereinsleben eintreten konnte. Genau. Das Angebot zum Fanbeauftragten bekomme von Peter. Dafür bin ich ihm heute auch, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch dankbar. Zeigt aber auch, dass ich mich hier in den 8 Jahren aktiver Zeit immer korrekt verhalten habe, immer den Draht nach draußen hatte. Dass ich dann ausgerechnet Fanbeauftragter vielleicht wurde oder immer noch bin, hat da vielleicht auch damit zu tun, der VfL brauchte damals laut Lizenzauflagen einen hauptamtlichen Fanbeauftragten und Lothar Schukowski konnte das damals nicht ausfüllen oder wollte es auch nicht ausfüllen, weil er halt einen in Anführungsstrichen Beruf hatte, den er nicht aufgeben wollte. Und Peter hat mir dann gesagt, hier, wir brauchen einen hauptamtlichen Fanbeauftragten. Super. Sagt er, du hattest ja immer schon guten Draht zu den Fans, du warst da immer schön im Kaufhof, warst da unterwegs, mit dem einen oder anderen immer schon mal ein Bierchen getrunken und du fuchst dich da bestimmt schnell rein. Und ja, so kam das, dass ich Fanbeauftragter wurde.
Ja, und das jetzt seit fast genau auf den Tag, 24 Jahren, 15. August 2001, bist du sozusagen, seitdem bist du Fanbeauftragter hier beim VfL Wolfsburg und uns Gott sei Dank dann erhalten geblieben, auch immer, man sieht dich ja auch immer, du gehörst hier dazu, du bist bei jedem Heimspiel irgendwie oft in den Analysen, in der Halbzeitpause irgendwie, bist beim Wölferadio Fanbeauftragter. Wie war dieser Wechsel für dich? Ist das so, hast du dir das vorstellen können, wie das so ist, von der Seite dann aus zu gucken und wie guckst du in all diesen Jahren auf den VfL Wolfsburg und auf die Entwicklung?
Ich musste mich erstmal tatsächlich 2 Stunden oder 2,5 Stunden habe ich mich mit Lothar Schukowski getroffen, bevor ich überhaupt irgendwie Peter eine Zusage gegeben habe. Ich sage, was mache ich da überhaupt? Ne? Das hat sich ja jeder so in dem Moment gefragt. Auch die Fans fragen sich ja im Moment heute auch teilweise noch, was macht so ein Fanbeauftragter den ganzen Tag? Ne? Also die Aufgaben sind so vielfältig. Die sind auch viel mehr geworden in den letzten Jahren. Also der Beruf Fanbeauftragter ist ja auch mittlerweile überall akzeptiert als Beruf. Es gibt auch bei uns mittlerweile Studiengänge zur Weiterbildung Fan- und Zuschauermanagement kannst du studieren tatsächlich.
Okay, krass.
Und wie gesagt, das war damals nicht denkbar. Ich habe mich mit Lothar getroffen und habe gesagt, was macht man denn so, ne, die ganze Zeit? Lothar hat mir dann erzählt, dass auch damals das schon immer mehr wurde irgendwie, aufgrund, er hat das von 97 nach dem Aufstieg gemacht und dann kam die Entstehung mehrerer Fanclubs und so weiter und sag ich mal, wir sind halt so das Bindeglied zwischen Fan und Verein.
Ja, total wichtig.
Wir sind das Ohr, das draußen im Endeffekt irgendwo unterwegs ist, um das nach innen hier weiter zu transportieren. Und dann natürlich der Kontakt mit Menschen, der mir immer schon Spaß gebracht hatte. Und dadurch habe ich dann wir sind noch damals noch mal irgendwie 8 Tage oder so, bin ich noch mal nach dieser Zeit, weil das war wirklich, dieses Jahr in Hannover war eigentlich, wenn man so will, mein einziges richtiges negatives Jahr, was ich im Profifußball erlebt habe. Da wusste ich auch, es kann auch manchmal anders laufen im Leben. Hab mir dann auch tatsächlich noch mal so 7-8 Tage Gedanken gemacht, ob ich das Angebot annehme. Wir hatten einen guten Austausch mit Peter gehabt. Bin dann tatsächlich mit meiner damaligen Frau noch mal nach Österreich gefahren in Urlaub für ein paar Tage und bin dann wiedergekommen, hab gesagt, jo, ich mach das.
Okay. So. Also so ein bisschen aber schon Sprung ins kalte Wasser, weil so ganz richtig hast du wahrscheinlich noch nicht umreißen können, was da alles mit zusammenhängt und was da auf einen zukommt.
Damals war es vielleicht ein bisschen einfacher, weil man nicht unbedingt noch so den riesen Leitfaden hatte. Man konnte so eigentlich so relativ selbst viel gestalten, wie man das, sag ich mal, so für richtig hält oder wie man das macht. Es im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich dieses Berufsfeld so unglaublich auch professionell weiterentwickelt. Dass Pädagogen teilweise mit in diesem Stab der Fanbeauftragten sind, haben wir ja auch dann im Endeffekt mit Carsten. Schöne Grüße auch an ihn jetzt hier an der Stelle und vor allen Dingen gute Besserung, gute Genesung weiß er weiterhin.
Auch von mir.
Und wie gesagt, das hat sich alles so dermaßen professionell weiterentwickelt, dass dieses Berufsfeld auch immer mehr, ich will nicht sagen, immer mehr Spaß gemacht hat, aber immer wieder neue Impulse kamen, die das Berufsfeld im Endeffekt immer trotzdem weiter attraktiv gehalten haben. Weil irgendwann denkst du ja auch so, da kommt so ein Trott rein, aber es entwickelt sich auch in diesem Feld, entwickelt sich das immer weiter. Und dass wir ein Teil der Spieltagssicherheitssituation sind, trägt eigentlich so seinen Teil dazu bei.
Ja. Ja, na gut, das kann man sich gut vorstellen, dass das da auch sehr, sehr umfangreich ist. Du da jetzt natürlich unglaubliche Einblicke hast, weil du hast diese Entwicklung ja aus dem Inneren begleitet. Jetzt haben wir gerade eben, bevor wir hier gesprochen haben, auf dem Balkon gestanden und haben unserer Herrenmannschaft so ein bisschen beim Training zugeguckt, die ja bei bestem Wetter heute Morgen sich ein bisschen über den Platz gejagt haben. Wie ist es denn so jetzt mit dem Abstand? Klar, du bist jetzt nicht mehr, ne, so vermessen zu überlegen, da kann man jetzt noch mithalten, aber ist das so, juckt es manchmal oder hast du manchmal Gedanken so, boah, wenn ich irgendwie 20 Jahre jünger gewesen wäre und jetzt irgendwie da, ob man da dabei wäre oder wie beobachtest du den VfL Wolfsburg und die Jungs da unten?
Ja, natürlich die gleiche Entwicklung, wie ich eben in meinem Berufsfeld Fanbeauftragter beschrieben habe. Das hat sich ja in den letzten 23 oder 25 Jahren im Endeffekt auch dermaßen weiterentwickelt. Wir hatten damals im Endeffekt einen Staff von 3 oder 4 Leuten. Ja, weil der Frohler so einen Torwarttrainer hatten.
Ja, weil hat die Jungen die Bälle geholt haben, wie du erzählt hast.
Im Endeffekt, der Co-Trainer hat meistens den Torwarttrainer gleichzeitig gemacht. Ne? Heutzutage hast du teilweise 2 Torwarttrainer dabei. Ne? Wenn du dir Mannschaftsbild heutzutage anguckst, hast du wahrscheinlich im Staff-Team hast du fast genauso viele Menschen, wie wir damals Spieler waren. Ja. Ja, also die Entwicklung ist so fortgeschritten und ich will das auch nicht jetzt irgendwie vergleichen mit meiner Zeit irgendwie. Ich hatte meine Zeit, die war ein bisschen anders, die war vielleicht auch von der Athletik her nicht so, wie jetzt die aktiven Spieler haben.
Klar.
Aber die auch ganz anders trainieren und ganz anders leben müssen. Wir haben irgendwie, wir waren Profis, aber wir haben trotzdem noch unsere Freizeit gehabt. Und damals war es halt auch nicht so eng, dass du irgendwo mal ein Bier getrunken hast oder ähnliches.
Ja, es gab auch keine Handys, kein Social Media zu der Zeit noch.
Genau.
Noch nicht. Ne?
Du konntest unbeschwert mal in die Disco gehen, du konntest unbeschwert in die Kneipe gehen, du konntest dich mit Leuten halten, hast ein Bierchen mit denen getrunken. Mache auch keinen Hehl draus, dass ich auch während meiner aktiven Zeit ständig geraucht habe. Das konnte ich mir leider immer noch nicht abgewöhnen. Ja. Aber das ist heutzutage nicht mehr möglich.
Nee.
Und wenn ich die Spieler sehe, jetzt mal im letzten Wochenende tatsächlich auch mit dem Brighton, das sind ja, da ist kein Gramm Fett mehr. Da ist, also die haben so eine Athletik, die, sag ich mal, müssen wahrscheinlich auch selbst, wenn sie ins Bett gehen zum Schlafen, haben die noch so ein Pulsmesser um.
Ja gut, ja,
also medizinische
da
Kontrolle.
Da geht's ja hin, dass es alles wirklich aufs Beste gemacht wird und die Jungs auch aufs Beste versorgt werden und dass es denen gut geht und für die Frauen gilt es ja genauso und man hat ja auch Erwartungen und wir haben auch Erwartungen auch natürlich an diese Jubiläumssaison. Du bist als Fanbeauftragter jetzt noch ein paar Jahre am Start. Ist da schon ein Ende abzusehen oder ist das so, dass du dir das noch ein bisschen offen halten kannst und einfach so lange machst, wie du möchtest?
Also ich kann es mir noch offen halten. Ja.
Schön.
Ich gehe jetzt im Moment davon aus, dass ich mich die Fans hier noch mindestens 4 Jahre ertragen müssen.
Naja, ertragen dürfen.
Komm. Ertragen müssen oder dürfen, je nachdem, wie man sieht. Ja, wir sind natürlich auch beim VfL in der glücklichen Situation, dass wir Altersteilzeit haben. Kollege Michael Schrader auch, ne, an
liebe
dieser
Grüße.
Stelle liebe Grüße. Jetzt irgendwie 18 Jahre mein Wegbegleiter neben mir gewesen oder mit mir. Und von daher lasse ich mir das ein bisschen offen. Ich gehe im Moment davon aus, dass ich das auch machen werde. Und dann hoffe ich mal, dass ich erfolgreich irgendwann im Jahr 2029 in meine passive Zeit gehe hier und dann denn endlich als Fan auf der Tribüne sein kann, ganz in Ruhe mein Bierchen trinke und dann wahrscheinlich die hauptamtlichen Kollegen, die dann irgendwann aktiv sind, hier auch mal nerven.
Ja, das ist ja tatsächlich natürlich eine Sache, wo man so denkt, das ist auch echt zwiegespalten. Ne? Du bist natürlich ganz nah dran als Fanbeauftragter, bist aber auch natürlich Fan des VfL Wolfsburg, kannst aber eigentlich nie so Fan sein, wie ich das kann oder wie das die meisten können und einfach mein Spiel genießen und mitfiebern und mitschreien und mitbrüllen und irgendwie eine Kleinigkeit essen und ein Bierchen trinken und dann wieder nach Hause fahren, sondern bei dir ist es immer ein Job. Ist es immer ein Job oder gibt es auch mal diesen Abstand und du kannst mal genießen?
Also ich nehme ja einfach diese Geschichte, weil das bleibt irgendwie in irgendeiner Form ja auch nicht aus, dass man tatsächlich mal irgendwo, beim Auswärtsspiel irgendwo in der 80. Minute oder was oder nach dem Spiel dann mit irgendeinem Fan noch ein Bier trinkt. Das nehme ich mir auch irgendwie einfach ein bisschen raus.
Ja, schön.
Aber wie gesagt, das ist halt alles professioneller geworden und das war vor 20 Jahren einfacher, aber ich will nicht sagen, dass es jetzt dadurch schlimmer ist, dass es vielleicht professioneller ist. Aber ich sehe mich dann tatsächlich schon mal endlich dann irgendwann nach der Zeit, wo ich einfach mal so ein Spiel einfach in Ruhe genießen kann, einfach da sitze oder meinetwegen auch in der Kurve stehe und einfach mal mitmachen, was die Jungs und Mädels da veranstalten.
Ja,
und,
sehr schön.
So jung fühle ich mich noch. Ich hoffe, in 4 Jahren auch noch.
Gehe ich fest von aus. Das wünsche ich auch. Und somit kommen wir dann jetzt zu den Songs, die du noch mitgebracht hast. Das ist mir immer eine ganz liebe Rubrik, weil das immer einen schönen Schlusspunkt setzt. Und tatsächlich hast auch du natürlich wie alle Gäste und Gästinnen hier im Podcast 5 Songs mitgebracht, die in irgendeiner Form mit dir und dem, was du getan hast oder da machst, in Verbindung stehen. Und ich fange mal an mit dem allerersten und deswegen Time of My Life. Das war eben gerade schon mal von dir gesagt, dass du einfach die Zeit deines Lebens hattest, sowohl beim VfL, beim HSV, irgendwie hier eine tolle Zeit und dann jetzt ja auch in den zurückliegenden 24 Jahren als Fanbeauftragter. Bill Medley, Jennifer Warnes. Was gibt es zu diesem Song zu erzählen, außer dass jeder die Szene vor Augen hat, wie die Frau im Wasser hochhebt?
Und, naja, ich meine, Dirty Dancing sollte fast jedem bekannt sein als Film. Tatsächlich musste ich das damals dann halt auch gucken. Ja.
Musstest oder durftest?
Durftest oder musstest, ist auch egal. Tatsächlich ist dieser Song das Hochzeitslied mit meiner Uli und deswegen steht es absolut an Nummer 1.
Ja, siehst du, da steht es ja dann auch zurecht. Ja, das ist ja sehr schön. Also 2011 die Hochzeit, dann mit Time of My Life. Aber die Hebefigur hast du dir wahrscheinlich gespart in dem Zusammenhang. Oder gab es die auch noch? Weil Power dafür hättest du ja wahrscheinlich noch gehabt.
Vielleicht ja, aber wir haben es weggelassen.
Ja, sehr gut, hast du gut
gemacht. Es war kein Wasser.
Zweiter Song ist auch gleich noch die totale Partyhymne, Danza Kuduro. Was hat es damit auf sich?
Ja, eigentlich nur tatsächlich hat auch wieder mit meiner Frau zu tun. Wir tanzen unwahrscheinlich gerne auch gemeinsam. Das ist auch ein Lieblingslied von uns beiden, wo wir gerne nach tanzen. Und ich mag halt auch so ein bisschen dieses karibische Flair und von daher auch einer meiner Lieblingssongs, die irgendwie auch Lebensfreude versprühen, wenn man dieses Lied hört.
Ja, absolut. Ich wähnte euch da in irgendeinem Urlaub oder auf irgendeiner Tanzfläche, aber genau so ist es auch. Ich meine, den Song kennt man dann auch wenn man ihn vielleicht vom Titel her nicht gleich erkennt. Dann hast du Sapphire von Ed Sheeran auf die Liste gepackt. Gibt es da irgendwie mal ein Konzert? Warst du mal beim Konzert oder ist Ed Sheeran einfach so ein Künstler, den du sehr magst oder was hat der Song mit dir gemacht?
Also Ed Sheeran überhaupt finde ich einen beeindrucksvollen wirklich Künstler, der irgendwie aus dem, du kennst es selber mit deiner Gitarre, der da mit so wenig Input im Endeffekt aber so viel draus macht und ich finde das beeindruckend. Deswegen ist er auch im Moment zu der Zeit einer meiner Lieblingskünstler und das Lied speziell, weil es mal ganz anders ist. Ich sag mal, diese Bollywood-Geschichte, ich stehe eigentlich gar nicht so wirklich auf diese Musik, aber was alleine der Künstler aus so einer Musik macht, ist für mich sensationell und deswegen steht er so auch auf der Liste.
Sehr schön. Ist Musik denn sonst?
Und vor allen Dingen, weil er aktuell ist, weil ich stehe gerne auch auf aktuelle Musik, also ich habe jetzt auch nicht unbedingt jetzt immer so einen speziellen Lieblingskünstler. Ich höre auch gerne deine Musik, ich höre auch gerne ich höre auch gerne Santiano, schönen Gruß an Dirk, aus dem Wölferadio Arena Live. Also wie gesagt, ich bin da sehr vielfältig und stehe auch gerne auf aktuelle Musik.
Gehst du auch nochmal gelegentlich zu Konzerten? Seid ihr bei Konzerten mal zu finden? Hier gerade jetzt im Sommer ja eine Menge los gewesen, hier in der Autostadt, irgendwie hat man dich da mal gesehen?
Ja, ich war tatsächlich bei Roland Kaiser, mögen wir auch beide absolut gerne und wir stehen auch auf deutsche Schlager, muss man auch, bin ich auch ehrlich. So.
Ist ja völlig okay.
War ein Schiffstour bei der Andrea Bergtour dabei.
Da also, wart ihr auch dabei.
Da ja, waren wir auch dabei.
Jetzt
kommen wir in den Grenzbereich. Aber,
nein, überhaupt nicht. Das ist völlig
so,
okay.
So wie die Zeit passt und natürlich durch den Kontakt zu Dirk, er ist Bassist bei Santiano, da waren wir natürlich schon
Gitarrist.
Gitarrist. Gitarrist bei Santiano und war natürlich auch schon 2-3 Mal.
Ja, ja, klar. Okay, dann kommt an Nummer 4 ein echter Klassiker, ganz große Nummer, Thriller von Michael Jackson. Erzähl.
Ich tanze gerne, ja, und ich bin natürlich auch so ein Kind der, ich will nicht sagen Kind der 90er, aber ich habe natürlich die, was in den 90er, 80er, 90er gelaufen ist, da war ich ein junger Mann und ja, Michael Jackson im Endeffekt alleine vom Tanzen her konnte ich leider nicht so mithalten mit ihm, aber.
Das konnte fast niemand, möchte ich sagen.
Das Prägende an diesem Song ist, glaube ich, das Video dazu und deswegen bleibt halt auch dieser Titel irgendwie und ist aus meiner Sicht dann leider viel zu früh, irgendwann 2010 oder 2009 gestorben. Und aber nach wie vor ist dieser Künstler alleine von der Musik her ist er bei mir nach wie vor präsent.
Sensationelles Video, sensationeller Song und der Künstler sowieso über alle Zweifel erhaben. Ja. Und dann die letzte Nummer, und dazu gibt es noch eine schöne Geschichte, ein Song von den Backstreet Boys. Der hat es hier drauf geschafft, Quit Playing Games With My Heart. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Ja, ich hatte ja gesagt, so 90er, Mitte 90er, gerade so die Erstliga-Zeit. Ja, es war tatsächlich so, dass wir Teile der Mannschaft waren bei André Breitenreiter zur Hochzeit eingeladen. Dazu gehörte unsere Vierer- oder Fünfer-Kombo, die wir hatten damals mit Detlef Dammeier, Roy Präger, Peter Schlischetzky, Matthias Stammer und ich.
Okay.
Und André Breitenreiter war zu der Zeit absoluter Backstreet Boys Fan.
Geil.
wenn er das an dieser Stelle hört, Breite, verzeih mir, aber Backstreet Boys bleibt immer in Erinnerung.
Das ist völlig okay, liebe Grüße.
Und wir haben tatsächlich mit den Spielern, die eingeladen waren, haben wir dann im Endeffekt uns den Joke gemacht und haben da Karaoke im Endeffekt Grid Playing Games für ihn gesungen. der ganze Raum hat gegrölt, aber ist riesig angekommen. Ich glaube, er denkt auch gerne noch daran zurück.
Ja, sehr, 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 sehr schön. Ja, Quit Playing Games, also André Breitenreiters Hochzeit und die Mafia da am Gang und an der Karaoke-Maschine. Super, super schöne Geschichte.
Wie gesagt, ich verbinde da manche Sachen auch immer so mit Bildern oder mit Erinnerungen, die man im Kopf hat. Das hat nicht unbedingt irgendwas speziell immer mit der Musik zu tun, sondern zu dem, was damit passiert ist. Und das deswegen halt auch vielleicht die Songauswahl vielleicht ein bisschen speziell.
Nee, die ist super. Also ist alles völlig in Ordnung und ich finde das auch genau richtig. So sollen die Songs auch immer sein. Das soll ja immer genauso sein, dass es Songs sind, mit denen du vielleicht im besten Fall eine Geschichte oder ein paar Bilder hast, die du uns dann mitteilen kannst. Das ist hier gelungen. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für ein langes Gespräch im Rahmen unserer ersten Legends. Aber ey, ganz ehrlich, ich finde das super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total darüber, dass wir mit dir hier diesen Anfang gemacht haben in dieser Jubiläumssaison 80 Jahre VfL Wolfsburg. Und jetzt bleibt mir nur dir zu sagen, dass ich mir wünsche, dass du Minimum noch 4 Jahre als Fanbeauftragter und danach dann gerne in der Kurve gemeinsam mit uns die Spiele ansiehst und unserem Verein weiter zujubelst und uns anfeuerst zu den hoffentlich nächsten tollen Spielen und Erfolgen. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute, viel Gesundheit und noch weiterhin so viel Power im Job und so ein gutes Händchen im Umgang mit unseren Fans und mit unserem Verein. Vielen, vielen Dank, Holger Wallwanz.
Danke, Volker. Hat sehr viel Spaß gebracht.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.